Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Nachdem du das schon gesagt hast und du hast gesagt, ob das alles so passt, aufeinander passt. Bei dem Lied habe ich gerade gedacht, es passt sehr gut, nur im Anschluss. Nicht vor der Predigt, sondern nach der Predigt hätte das besser gepasst. Also, aber es ist eigentlich egal, wenn ihr euch einfach behaltet, Jesus und ich kann zu Jesus kommen und wie ich bin und dann habt ihr alles verstanden. Das passt sowieso. Ne? Und das passt auch zu dem heutigen Text wunderbar. Also, aber im Nachgang erst. Denn erstmal geht es, das ist eigentlich so, ich habe so gedacht, das ist so ein erhebender Text hier. Also, ich weiß nicht, Jesus, zu dir kann ich so kommen, ich muss mich nicht, und ich muss mich nicht verstellen und was ich will. Und das ist so, toll, wunderbar, das ist so richtig. Der geht richtig tief, der Text, der tut einem gut, der Text. Das ist so schön, ein so tolles Lied. Ich liebe das Lied, so schön, aber jetzt geht gleich erstmal richtig runter. Also das Lied hebt einen so hoch, aber wenn man muss erstmal unten sein, damit man hochgehoben wird. Das ist ja so, wenn ich immer stehe, dann braucht mich keiner aufheben. Und wenn ich denke, ich stehe immer, dann braucht mich auch keiner aufheben. Warum? Ja, vielleicht stehe ich gar nicht. Ich denke das nur, dass ich stehe. Das ist immer das Verzwickte, das Verzwackte. Letztendlich geht es auch heute auch darum, dass mich völlig verdreht wird alles. Und es wird alles verdreht und wir leben in einer völlig verdrehten Welt letztendlich und auch in einer völlig verdrehten Selbstwahrnehmung, die wir oft haben. Und merken gar nicht, dass wir eigentlich da unten sind und denken, wir sind da oben. Sind wir gar nicht. Gut, das waren nur so ein paar Gedanken, die mir gerade eben so gekommen sind, wo ihr so schön gesungen habt. Ja, Tommy, ganz herzlichen Dank, dass du mitgesungen hast. Heute Morgen ist mein Nachbar, ich habe gedacht, warum fährt er schon so früh weg? Ohne Familie, ohne... Haben die Ehestreit oder was weiß ich? Ich habe da auf der Bank gesessen, habe noch meine Predigt noch mal durchgelesen, dann kam mein Schwiegermutter, bist da weggefahren? Ich dachte, was? Nein, aber es ist, man macht sich ja so seine Gedanken so, ne? Nein, wir verstehen es sehr gut und ich kann mir keinen besseren Nachbarn vorstellen. Nein, das ist wirklich schön. Es geht auch wieder so runter, ich weiß. Ja, den einen und anderen, wenn ich dann gucke. Nein, Quatsch. Okay, ich muss aufpassen, ich habe viel vorbereitet. Ich war am Schreiben. Und dann habe ich gedacht, oh, ich bin ja noch gar nicht richtig weit und ich habe schon so viel. Ich weiß also etwa, wenn ich so eine halbe Stunde eine Predigt habe, wie viele Seiten ich schreiben muss, damit ich so mit meinem, was ich da doch so dazu erzähle, damit ich auf eine halbe Stunde lande. Das schaffe ich wahrscheinlich gar nicht. Und dann habe ich gedacht, oh, Mann. Okay, bei meiner Vorbereitung habe ich so gedacht, man bereitet sich ja so vor und denkt erstmal nach, hat man doch schon mal was drüber gesagt? Und ich habe mich gemerkt, über diesen heutigen Text, so zentral der ist, und das ist ein ganz zentraler Text der Bibel, vielleicht mit einer der zentralsten und philosophisch tiefsten und theologisch tiefsten Texte überhaupt, habe ich eigentlich noch nie in meinem Leben, ich bin jetzt 19 Jahre hier als Pastor, ich war vorher ein paar Jahre in der evangelischen Kirche, ich noch nie gepredigt. Warum eigentlich, habe ich mir gedacht. Warum habe ich über diesen Text noch nie gepredigt, noch nie eine Andacht gehalten und so. Ich habe ganz, ganz großen Respekt vor diesem Text. Man kann so schnell was falsch machen. Es ist ein ganz tiefer Text, ein ganz bewegender Text. Man denkt, man weiß alles schon, aber es ging mir so, ich lese den Text einmal und mache mir meine Gedanken. Und beim zweiten Mal merke ich, hey, da habe ich was überlesen. Ich hätte noch gar nicht gedacht, aber warum ist das eigentlich so? Und dann lese ich das dritte Mal und das vierte Mal und immer wieder fällt mir wieder was auf. Und so ist es auch bei diesem Text. Und ich werde auch gar nicht alles sagen, was ich mir für Gedanken gemacht habe. Und ja, einer wird vielleicht sagen, ach, das ist ja... Ist ja gar nicht das, was ich so über den Text denke. Aber das sind meine Gedanken, die ich euch gerne weitergeben möchte, die ich jetzt hier vorbereitet habe. Zentral. alles, was so im Glauben zentral ist, und das geht auch gleich in meine Predigt rein, das ist ja nur eine Einleitung, da müssen wir uns immer bewusst sein, das wird angegriffen. Alle zentralen Dinge werden angegriffen, werden irgendwie in Frage gestellt. Das fängt an mit der Jungfrauengeburt, mit Jesus ist der Herr, mit Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden. All diese zentralen, Gott ist der Schöpfer dieser Welt, alle zentralen Dinge werden angegriffen, sind im Fokus. Warum wird denn, keine Ahnung, das, irgendwelche Nebensächlichkeiten, die interessieren keinen. Die Kritiker der Bibel, die Kritiker, die interessieren Nebensächlichkeiten gar nicht. Das Zentrale wird angegriffen. Und wird dann zum Beispiel gesagt, ach, das ist doch nur eine Legende. Und ein Märchen. Das ist so wie, keine Ahnung, wie Hänsel und Gretel oder kein, was ich weiß, Wolf und die sieben Geißlein oder so. Oder kann man so mit sowas vielleicht vergleichen. Nee, es geht hier um einen Bericht, und das wird in der, wenn man die ganze Bibel mal gelesen hat, es wird immer wieder als eine Tatsache hingestellt und gesehen in der Bibel. Oder man macht sich darüber lustig. So typisches Beispiel so bei der Jungfrauengeburt. Das ist eigentlich auch eine zentrale Stelle, weil ganz anderes Thema, aber auch zentral. Wird sich darüber lustig gemacht. Warum eigentlich? Weil es zentral ist. Dass Jesus auferstanden ist, gibt's doch nicht, Quatsch. Das sagen selbst manche Theologen in der evangelischen Kirche. Das ist ja nicht auferstanden. Warum eigentlich? Es ist zentral. Ja, wird so entmythologisiert oder so, ne? Manchmal werden wir auch so auf Nebenschauplätzen, wenn man so einen Text hat, dann wird über alles Mögliche, ich werde gleich nochmal ein paar Nebenschauplätze so benennen, nachdem ich den Bibeltext gelesen habe, wird dann darauf hingewiesen oder hingelenkt, so der Gedanke, der Hauptgedanke, der da eigentlich drin steht, der wird beiseite gelassen. Muss man immer aufpassen. Gut, also der Werkzeugkasten des sich nicht damit auseinandersetzen müssen, ist prall gefüllt. Und am schlimmsten ist eigentlich, dass das ganz oft aus der Kirche, aus der Gemeinde, aus der Theologie, von den Gläubigen selber herkommt. Das ist leider auch so eine Idee, du arbeitest, du kriegst vieles mit. Ja, gut, soweit zur Einleitung. Und jetzt lese ich euch den Text vor. Ich lese gerne nach Luther hier vorne, also diese bekannten Texte habe ich ja schon mal gesagt. Und das ist jetzt nach Luther, das Ganze steht in 1. Buch Mose, Kapitel 3, und das sind die Verse 1 bis 7. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und die sprach zur Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und sie flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Soweit der Text. Märchen? Oh, mit so Einleitung, ne? Ist das Märchen? Ist das Legende? Ist das so? Ja. So ein Nebenschauplatz, habe ich gerade gesagt. Warum kann eigentlich eine Schlange reden? Kann ja Gedanken zu machen, ne? Wie kommt das, wenn eine Schlange reden kann? Also wir haben einen Kakadu, der kann zumindest ein Schnadu sagen. Und hallo, manche kennen den hier, oder so, ne? Aber mehr kann er auch nicht. Und eine Unterhaltung kann der auch nicht mit uns führen. Wir haben eine Katzen, haben wir auch noch, und die sind auch sehr nett. Ja, sind nett. Aber unterhalten? Aber das ist ein Nebenschauplatz, das ist gar nicht das Wichtige. Darum wollen wir uns überhaupt nicht, das ist ein Nebenschauplatz. Oder warum machen die sich aus Feigenblättern so Schürze? Um Jodaten zu machen. Warum eigentlich Feigenblätter? Hätten wir auch Eichenblätter nehmen können oder weiß ich was? Haselnussbaumblätter oder so, ne? Warum Feigenblätter? Das ist ein Nebenschauplatz. Interessiert gar nicht. Das ist nur so Beiwerk. Oder eine andere Frage wäre, ja, war das ein Apfel jetzt? Oder was hat denn die Frau da eigentlich gegessen? Ist das ein Apfel oder so eine Apfelart? Oder? Das ist interessant. Und in der Kunst wird das ja immer so dargestellt. So, ne? Wunderschöner, roter, leuchtender Apfel. War das jetzt ein Apfel? Steht da überhaupt nicht. Deswegen fragt man sich das ja. Oder wie kommt man darauf, dass das ein Apfel war? Nebenschauplatz. Ist gar nicht wichtig. Ja, ist auch egal, ob es ein Apfel oder eine Birne oder es ist ein Baum. Ein spezieller Baum, das wäre eine ganz spezielle Frucht auch gewesen. Nebenschauplätze. Über all diese Fragen und ich noch mehr aufgeschrieben, aber ist egal. Über all diese Fragen, ist es interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Ja, man kann sich darüber Gedanken machen und wenn einer Lust und Zeit hat, dann, ja, mach es. Mach dir Gedanken dazu, ist okay. Schadet nicht. Aber vergess bitte nicht den Hauptgedanken, der jetzt dahinter steht. Den zentralen Gedanken. Es ist also nicht verkehrt, sich Gedanken zu machen, warum das jetzt ein Apfel sein könnte oder kein Apfel oder so. Das ist interessant. Kommen Sie auch mal Gedanken zu machen. Kommen wir mal lesen. Du nimmst mal gerne Wikipedia oder so. Ne? Das guckt man einfach mal. Oder gibt ja auch so Auslegungen oder Kunstgeschichtsbücher oder so. Da kommen Sie mal sich informieren. Ja. Das Problem bei der Sache ist, und das wird ganz oft so, wir werden so in eine Spur, wir kommen oft so in eine Spur rein, dass wir uns über einen Nebenschauplatz und einen anderen Nebenschauplatz uns unterhalten und nachdenken. Das Zentrale und diese zentralen Fragen des Lebens dann aber anderen Menschen überlassen. Zum Beispiel den Philosophen, den Politikern oder den Journalisten. Den Experten, den Wissenschaftlern, all das, also diese zentralen Fragen des Lebens, über die Herkunft des Lebens, über, was ich, über die Schuld, über all diese Dinge, da hören wir ganz gerne auf diese anderen Experten. Dabei hat die Bibel sehr, sehr viel dazu zu sagen. Nicht nur ein Karl Marx, ich habe das Namen, den ich mir aufgeschrieben habe, nicht mal ein Karl Marx, ja, der hat auch was zu sagen. Oder ein Sigmund Freud, natürlich, das sind kluge Menschen gewesen. Oder ein Richard David Brecht, den hören wir dann auch gerne, wenn man vor allem Fernsehen an, Fernsehphilosophen oder so, ne? Oder ein Harald Lesch, dann diesen Professor da, der über alles Bescheid weiß. Ich frage mich immer, wie ein Mensch über alles Bescheid wissen kann. Oder irgendwelche Experten, wir leben ja in einer Zeit, überall sprießen Experten rechts und links von einem auf. Also aufgefallen, das erste Mal ist mir das bei diesen Terrorismus-Sachen da vor 20 Jahren, da fing das dann an, da gab es Terrorismus-Experten, da gab es dann Nahost-Experten, da gab es dann Islam-Experten und es gab diese Experten und diese Experten. Achtet mal darauf, wie viele Experten es gibt. Und dann fragt euch mal, wie kommt das eigentlich, dass ein Mensch ein Experte ist? Und oftmals sind das ja dann so im Fernsehen oder so, sind das ja Journalisten. Und warum sind die eigentlich Experten? Weil sie das vielleicht studiert haben? Nee, meisten haben das gar nicht studiert. Meisten haben irgendwie mal ein Buch dazu gelesen oder so. Oder zwei. Oder werden dann automatisch Experten. Also ich frage mich, wie kann man zu allen möglichen Dingen Experten sein? Geht gar nicht. Aber die Frage ist ja, wir hören dann auf diese Experten. Aber den eigentlichen Experten, nämlich Gott selber, und der uns hier dieses wunderbare geschriebene Buch hier so gegeben hat, auf den hören wir dann oft nicht. Oder den schieben wir dann so zur Seite. Ist schade. Ja, ach ja, die Fragen, wie habe ich für mich aufgeschrieben, über Herkunft, so, ne, Geschlechtlichkeit, Geburt und Tod, über die Erkenntnis, wie erlangt man überhaupt Erkenntnis, über den Sinn des Lebens, wo kommt Hunger her und so weiter. Schuld natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, auch in unserem Text ganz wichtig und in unserem Leben ein ganz wichtiges Ding. Die Schuld, die wir auf uns haben. Und jeder hat Schuld. Und die Schuld belastet uns. Wo kommt das eigentlich? Gewissen, Tod und so weiter. Die Bibel könnte uns so viele Antworten geben und gibt uns so viele Antworten. Hören wir doch mal da drauf. Ich lese nochmal die letzten zwei Verse aus Kapitel 2. Das ist ja, was direkt davor ist. Dabei muss man wissen, so in diesem ist ja ursprünglich nicht so in so einer Form geschrieben worden, sondern ist ja in einer anderen Sprache geschrieben worden. Das Alte Testament in Hebräisch, großteils oder meistens. Und Neues Testament in Griechisch. Und die Sprachen haben das so an sich, dass sie zum Beispiel alles hintereinander wegschreiben. Da gibt es keinen Punkt und kein Komma. Und es gibt auch zwischen den einzelnen Worten keine wie nennt man das, diese nicht Pausentaste, diese Leertaste. Passt auf. Also keine Leertaste, ist alles zusammen. Komplett alles zusammen, alles hintereinander weg im biblischen Unterricht. Momentan machen wir ja keinen biblischen Unterricht, so wenig Teenager in dem Alter gerade da, die haben wir ja nach Breitscheid jetzt gerade vermittelt. Da mache ich das mal, oder habe das manchmal so gemacht, also so einen Text, einen deutschen Text, der dann so ohne Leertaste geschrieben ist. Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt kommt es noch da hinzu, dass im Hebräischen, also wo unser Text so geschrieben wurde, da gibt es noch nicht mal Vokale. Also Vokale, das ist so A, E, I, O, U bei uns im Deutschen. Andere haben noch andere Vokale. Also gibt es noch nicht mal das. Also wenn man da so Peter schreiben würde, über eine P, ein T, ein R. Ja, was heißt das denn jetzt? P, T, R. Und danach kommt irgendwie was anderes. Peter hat P, T, R, H, T. Hä? Also es ist gar nicht so einfach. Es ist alles so hintereinander weg und unser Text, warum sage ich das? Ich weiß auch gar nicht, warum ich das sage. Das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Es ist so hintereinander weggeschrieben und die Verse davor, die ist nämlich auch, es ist alles hintereinander weg. Es ist eine Geschichte. Auch gerade Kapitel 2, 1. Mose, das ist die Geschichte, das ist nicht ein zweiter Schöpfungsbericht, das ist Kokolores, ist das, was uns da erzählt wird von verschiedenen Theologen. Nein, das ist die Geschichte, wie Gott den Menschen, die Geschichte Gottes mit dem Menschen, der Anfang, wie ist das mit dem Menschen entstanden? Was ist der Weg Gottes mit Menschen? Und die Verse davor gehen folgendermaßen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Und da geht es weiter. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Es ist eins in eins weg. Und da merken wir dann ja, sehen wir, wir müssen, und sowieso, ich sage das ja ganz oft, lest mal in eins weg, nicht nur so in so Abschnitten, in eins weglesen, damit man so ein Gefühl dafür bekommt, dass es eine Geschichte insgesamt ist. Hier sieht man, sie waren nackt. Ah, nackt, das ist doch in unserem Text auch. Da merken sie auf einmal, dass sie nackt sind. Sie schämten sich nicht, steht hier, Ende Kapitel 2. Und bei unserem Text, da schämen sie sich auf einmal. Das gehört zusammen. Merkt ihr? Es ist eine Geschichte. Es ist die Geschichte Gottes mit dem Menschen. Die Beziehung des Menschen zu Gott. Darum geht es. Also so hört Kapitel 2 auf. Alles war gut. Menschen schämten sich nicht voreinander. Ja, gehört alle zusammen. Und dann redet die Schlange. Wir sagen ja gerade, das ist der Teufel. steht er erstmal nicht. Im weiteren Verlauf wird das dann klar, dass das nicht die Schlange ist, aber es ist ein Tier, das reden kann. Es ist der Teufel, der ein Tier benutzt, dass er sich, dass er was sagt. Warum ist das wichtig? Ach, ich habe noch einen anderen Gedanken, stehe ich gerade hier. Ist auf einmal da. Es ist so wie so, ja, und die waren beide nackt und der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. Und dann auf einmal, wie aus heiterem Himmel, kommt dann die Schlange. Ja, ich habe dieses, ich war in meinem Teich, ich habe da so ein Teich, mein Corona-Projekt, da konnte man ja nicht so viel machen, da habe ich ein Corona-Projekt gemacht, da habe ich einen Teich angelegt. Und ich sitze da ganz gerne und ich beug mich dann so, das ist ja so ein bisschen hochgebaut, ist der Teich, ich beug mich da so drüber und gucke da so rein, will meine Molche angucken. Und ich gucke nach vorne und einen Meter vor mir liegt so eine Wahnsinnslange, die waren bestimmt 1,30 Meter, 1,40 Meter lange, so eine fette Schlange lag da im Wasser drin. Erstmal zusammengeschwollen. Wie aus heiterem Himmel, die lag da einfach im Wasser drin. Und die sind da richtig schnell, sind die ja dann auch, ne? Und faszinierend anzuschauen. Ich habe die dann so beobachtet und die hat mich beobachtet. Die ist dann in der Mauer verschwunden. Ich habe eine Mauer gebaut, dann eigentlich für Eidechsen oder so, aber hat ja eine Schlange drin. Ne? Dann guckte die Schlange einfach raus. Im Kopf, da war sie wieder da. Geheimnisvoll. Eigentlich genauso, wie das hier so beschrieben ist. Ne? Es ist ein geheimnisvolles Tier. Es ist einfach da gewesen. Und ich habe mich erschrocken. Und ich wusste so dran, ja, die könnte jetzt anfangen zu reden. Hey, Peter. Nee, was ich damit sagen will, das ist dieses Geheimnis. Es ist einfach da. Manchmal merkt man gar nicht, dass so Tiere da sind. Wie auch immer. Warum redet der Teufel so aus einer Schlange heraus? Warum eigentlich? Er könnte ja auch eigentlich so vortreten. Ganz wichtig, und das ist die erste Lektion, die man wirklich mitnehmen kann und sollte. Dieser Teufel, der Satan oder wie man ihn nennen möchte, den Gegenspieler Gottes, der Widersacher Gottes, die alte Schlange, der wie auch immer, er versteckt sich. Er kommt nicht so einfach so, sodass man ihn so grad erkennen könnte. So, er riecht nur nach Schwefel. Und kommt auch keiner so mit so Hörnern oder so, ne? Wo man sagt, ey, also auf dich falle ich doch mit Sicherheit nicht rein. Du riechst nach Schwefel, hast Hörner, hinten am Popo hast du so einen langen Schwänzchen und hast so komische Füße und bist noch rot gekleidet. Nee, das ist eine Kasper-Figur sowieso. So kommt er eh nicht und er versteckt sich. Und wir merken es nicht, wenn man mit einem redet. Die Eva, die hat es ja nicht gemerkt. Die hat gedacht, die Schlange redet da mit ihr. Die hat ja nicht gewusst, dass es der Teufel ist. Verstecken. Es ist immer wieder dieses, eine Maske aufsetzen. Erinnert ihr euch noch an diese, ja klar, erinnert ihr euch, Quatsch, rhetorische Frage. Nein, also ich kann mich an diese Zeit, also als man doch diese komischen Dinger da so vors Gesicht, man muss dann ja auch einkaufen oder so, oder man geht mal so in die Stadt oder was weiß ich. Ich habe das zwar nie gemocht, weil ich das auch dem Menschen nicht angemessen finde, aber ist egal. Mich haben manchmal Menschen angesprochen, hallo Peter. Nun, ich bin relativ gut zu erkennen mit meinem langen Bart und langen Haaren und so, und ein bisschen schütter und was weiß ich was so. Ich habe auch ganz oft Menschen nicht erkannt. Ich dachte, wer bist du eigentlich? Wer redet da mit mir? Nun, Namen kann ich mir sowieso nicht gut merken, aber das wird ein anderes Thema. Aber ich habe das noch nicht mal erkannt, wer mit mir geredet hat, manchmal. Ich kann mich noch einmal erinnern, habe noch gesagt, mach mal deine Maske runter, bitte. Mit dir hat er gesagt, wer er ist. Und da war mir auch klar, okay. Ja, okay. Das ist das Zeichen, das ist diese Eigenart von einer Maske. Ne? Der Teufel verstellt sich. Der kommt nicht so mit einem klaren Gesicht vor dich her und sagt, oh, ich bin der Teufel, so, ich bin der Verführer, der Versucher, ne? Ich will dich jetzt mal versuchen, Mike. Hä? Der kommt ja nicht. Der hat immer eine Maske auf. Der kommt immer in Form einer Schlange oder was weiß ich wie. Wie auch immer. In der Schlange, da werden wir wahrscheinlich auch merken, wenn die uns anspricht. Der kommt immer anders. Das ist ganz wichtig, dass man das sieht. Hat immer, wir werden es nicht erkennen. In der Bibel gibt es im Neuen Testament einmal eine sehr interessante Stelle, da heißt es, dass er kommt wie der Engel des Lichtes. Und das ist eine wichtige Stelle. Genauso kommt er nämlich, wie ein Engel, wie seine Lichtgestalt. Und es sieht alles so toll aus. Und wir sehen das in unserem Text, ja, die Frucht sah so toll aus und diese Verheißung, die Schlange gegeben hat, die war toll. Hey, ihr werdet erkennen und ihr werdet, eure Augen werden aufgetan und werdet sein wie Gott. Und so toll alles, es ist ja Verführung pur, klar. Das ist ja nicht wie, also wenn du das isst, dann wirst du erstmal merken, du bist nackt und du schämst dich und was denn eigentlich kommt. Das wird ja nicht gesagt. Es wird immer ein Heil versprochen. Es wird, das ist das interessant, es wird so Heilsbringer, habe ich das genannt. Er kommt immer so als ein Heilsbringer. Ich bringe dir was Gutes. Und immer wenn jemand auf uns zukommt, auf dich zukommt, auf euch zukommt und sagt, ich bringe dir was ganz, ganz Tolles jetzt. Ist egal, ob das im Fernsehen ist oder ob das im in der Zeitung oder in einem Buch oder in einem Gespräch, passt immer auf, wenn euch sowas entgegenkommt. Ich bringe euch was ganz Gutes jetzt. Da wird dein Leben jetzt toll. Da wirst du mit deinen Problemen, die du hast, jetzt auf jeden Fall zurechtkommen. Hm? So Heilsversprechungen bringen, ne? Heilsbringer sein. Adam und Eva, ja, was haben die für eine... Was bringt die Schlange? Erkenntnis, erstmal Wissen. Ja, das ist auch mal, Wissen ist auch sehr verführerisch. Ja. Das ist das Erste, wo wir also aufpassen müssen. Verführung beginnt oft mit einem Heilsversprechen. Und dieses Heilsversprechen, das dockt da ja an, wo wir wissen, wir haben etwas noch nicht. Die Eva hatte, und Adam vor allen Dingen, ich komme da gleich auf den Adam auch noch zu sprechen, haben ja gemerkt, hier fehlt was. Oder die Schlange sagt hier, dir fehlt da noch etwas. Dir fehlt so ein bisschen die Erkenntnis und dir fehlt ja dieses, Gott will dich, ja, da komme ich gleich noch zu. Es ist nicht alles verführt, führt in eine Krise rein vielleicht auch. Bewusstsein, dass da ein Mangel ist. Eine Krise ist vielleicht auch sogar. Ich bin da immer ganz erschrocken, wenn ich, als ich jetzt die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, also, wir werden ja von einer Krise in die nächste auch so. Dieser Mangel, den wir haben. Und wir werden ja nie so mal in Ruhe gelassen. Das hat ja damals angefangen mit dem Waldsterben. Dann kam das Ozonloch und die Welt geht unter. Da kam mal eine Zeit, da wurde die Eiszeit vorhergesagt. Dann gab es eine Zeit, wo die Türme da eingefallen sind, der Terrorismus, der Islam und immer so dieses, immer in den Krisenmodus reingeführt, immer wieder, wo man denkt, wo ist denn jetzt der Heilsbringer? Wo ist er denn? Wer bringt mir denn das Heil jetzt? Ne? Die Klimakrise jetzt. Er hat Erhitzung, ist das jetzt nicht mehr immer nur eine Erwärmung, ist es erhitzt? Und immer wieder, aus dem Gesundheitsministerium hört man schon wieder von den neuesten Varianten des Virus und überall immer wieder, immer in den Krisenmodus, immer in dieses, wo ist denn das Heil? Wo ist es denn? Und es wird ja angeboten. Das ist immer, wird uns immer angeboten. Immer ein Lösungsweg gibt es immer. Und der wird ja angeboten. Und da sollte man immer aufpassen, wenn man erst in so eine Krise reingeworfen wird und dann so eine dubiose Heilsversprechen kommt. Es gibt ja Menschen, die haben auch so seelische Probleme und dann wird denen ganz oft gesagt, ja, hier ist eine Flasche. Ich habe ein paar Freunde, die sind Alkoholiker. und die auf dieses Versprechen reingefallen sind. Das ist nicht schön. Alkohol ist der Wein ist eine gute Gabe Gottes, steht in der Bibel sogar drin, ne? Aber dieses Übermäßige, das bringt dich auch nicht, und vor allem nicht das Trinken, wenn du Probleme hast. Oder das Rauchen, das Joint, das, ne? Hast du Probleme mit deinem Freund, mit deiner Freundin, mit Ehepartner, wie auch immer. Komm, mach dich erstmal locker. Rauch erstmal. Mein Bruder ist inzwischen im betreuten Wohnen. Der hat jahrzehntelang Drogen zu sich genommen. Also ich hasse das Zeug. Ich kann es nur so sagen. Es sind Heilsversprecher. Aber das ist, sie bringen kein Heil. Sie führen dich nicht raus. Sie führen dich nicht dahin. Ne? Heilsversprechen. Ich habe mir aufgeschrieben hier noch, du kannst dein Geschlecht nicht annehmen. Das ist ja momentan jetzt gerade so ein ganz aktuelles Thema. Du denkst halt, ach, ich bin ein Mann, Peter, oh, find ich das nicht so toll, ein Mann zu sein. Oder dann denke ich, oh, Heilsversprechen. Du kannst jetzt zum Standesamt gehen, kannst deinen Namen ändern lassen. Du kannst du Petra heißen. Oh, ja, okay. Dann nimmst du noch Hormone, damit du etwas fülliger wirst. Und dann gehst du noch ins Krankenhaus und lässt dich noch operieren. Und dann bist du voll und ganz Petra. Nein. Das ist ein Heilsversprechen, was nicht eintritt. Ja, das ist ein Versprechen, aber es wird nicht eintreten. Es führt uns nicht in die Freiheit rein. In die Freiheit führt uns nur rein, wenn wir uns geliebt wissen. Und wenn wir wissen, hier, unser Gott, er meint es gut. Und er meint es gut mit dir. Und er hat, jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben, er hat mich als Mann und ich bin, ja, toll, wunderbar, schön. Das ist das. Unser Herr ist der größere Experte. Die Menschen, oder wir Menschen, wir bringen eigentlich immer nur Unheil in diese Welt rein. Das tragische Schicksal der gesamten Menschheit beginnt mit einer theologischen Frage. Eine theologische Frage. Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Das ist eine theologische Frage. Oftmals beginnen so Probleme mit theologischen Fragen. Die Theologie ist sowieso... Und manchmal, ich habe die Tage, habe ich mich jemanden unterhalten, der sagt, ich bin doch nur Laie. Ging nun Auslegung. Ich habe gesagt, nein. Meistens verstehen Laien das, was hier drin steht, eigentlich viel schneller als die wirklichen Theologen. Und ich habe wirklich viele Bücher schon gelesen, also theologische Bücher. Und ja, das ist überall hingeführt, aber... Ein Laie kann das genauso verstehen. Und da bin ich ganz reformatorisch, ganz evangelisch, wenn ich sage, ja, wir verstehen, du kannst es verstehen. Vielleicht verstehst du nicht alles. Vielleicht verstehst du nicht jedes Wort. Brauchst du auch nicht. Sei doch einfach mal, das ist okay. Das ist auch 2000, 3000 Jahre alte Texte sind das. Man kann nicht alles verstehen. Und vielleicht muss man auch studieren mal. Das ist auch in Ordnung. Aber das Wichtigste verstehst du. Du bist ein Sünder, du brauchst Jesus und Jesus ist für dich da und ist für dich gestorben. Das versteht jeder. Und Jesus hilft dir. Und es gibt so schöne Beispiele, wie Gott den Menschen geholfen hat. Es sind so viele Geschichten drin. Ganz, ganz viele Geschichten, wie Gott geholfen hat. Okay. Also beginnt mit der theologischen Frage und es ist immer wieder diese, sollte Gott gesagt haben? Und die natürliche Antwort wäre ja zu sagen, natürlich hat Gott gesagt. Falsch. Da kommen wir nämlich zum zweiten Punkt. Das erste, was ich gesagt habe, er verstellt sich. Er kommt nicht, der Teufel verstellt sich. Das war das erste. Das zweite ist hier, er verdreht etwas. Sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Das hat Gott nicht gesagt. Schlange hat schon irgendwie recht. Oder? Ihr guckt mich ein bisschen fragend an. Was hat Gott gesagt? Gott hat gesagt, das habe ich jetzt aus einer Auslegung raus, fand ich so schön, wie er das hier so formuliert hat, oder so Nicht von allen Bäumen dürft ihr essen. Und was sagt die Schlange? Von allen Bäumen dürft ihr nicht essen. Habt ihr aufgepasst? Ja, ihr müsst doch aufpassen, also nicht einschlafen. Jetzt, ne? Also was hat Gott gesagt? Nicht von allen Bäumen dürft ihr essen. Und die Schlange sagt, von allen Bäumen dürft ihr nicht essen. Das ist ein Wort nur, umgedreht. Gott hat nicht das gesagt, was die Schlange da jetzt sagt. Ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Das hat Gott nie gesagt. Gott hat gesagt, ihr sollt davon essen. Nur von dem einen Baum noch nicht essen. Das ist Verwirrung. Verwirrung pur. Ein umgestelltes Wort. Und das ist nun ein ganz anderer Sinn. Also passt auf, eine gute Übersetzung ist auch eine gute Grundlage. Verwirrung. Verwirrung. Der Teufel wird auch Diabolos genannt. Oder was ist das? Das griechische Wort Diabolos. Was heißt das? Das heißt der Verleumder, der Durcheinanderwerfer, der Durcheinanderbringer. Ja, so, genau das ist es. Er bringt Dinge durcheinander. Er wirft irgendwie was durcheinander und verwirrt uns. Er zeigt, er gibt sich nicht zu erkennen und er verwirrt. Er macht uns wirr, macht uns irre im Kopf und bringt uns durcheinander. Das ist das Zweite. Und Eva ist verwirrt. Das sieht man nämlich an der Reaktion, wie Eva reagiert. Wie reagiert sie? Ich habe das ja vorgelesen. Sie lässt etwas weg von dem Gebot und sie fügt was Eigenes hinzu und verändert das Gebot. Na? Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an. Dass ihr nicht alles rührt sie nicht an, dass ihr nicht sterbet. Was lässt sie weg? Sie lässt weg, ihr dürft, ihr sollt essen von allen Früchten des Baumes. Sie sagt nur, wir essen. Das hat Gott nicht gesagt. Und was fügt sie hinzu? Rührt sie nicht an. Noch nicht mal anpacken darfst du das. Dass du nicht sterbest. Dass ihr nicht sterbet. Hat Gott niemals gesagt. Gott hat nicht gesagt, ihr dürft es nicht anpacken. No. Gott hat nur gesagt, ihr sollt davon nicht essen. Vielleicht konnten sie da reingehen, konnten sich eine Schaukel da reinhängen, konnten ja alles schön angucken, konnten das malen, konnten mal anfassen, mal fühlen. Da hat Gott nichts dagegen gehabt. Sie sollten es nicht essen. Verwirren. Und Eva ist verwirrt. Sollte Gott gesagt haben. Oh, ich muss aufpassen. Sollte Gott gesagt haben. Naja, okay. Ihr könnt euch das mal so... Diesen Satz, behaltet euch den und fügt mal so ein paar Aussagen der Bibel dahinter. Sollte Gott gesagt haben, dass die Geldliebe die Wurzel allen Übels ist zum Beispiel? Ja, hat Gott gesagt. Hat Gott gesagt, tatsächlich. Hat Gott gesagt, dass die Welt gut ist, wie sie gemacht ist? Ja, Gott hat es gesagt. Gott hat gesagt, wir haben es vorhin noch gelesen, 1. Mose 1. Nachdem er alles geschaffen hat am sechsten Tage und sieh, es war sehr gut. Und ja, auch, Gott hat ja auch die Zecken geschaffen und die Spinnen und die Schlangen und was weiß ich was, Bakterien und Viren und ist der Geier was alles. Ist das gut? Ja, Gott hat gesagt, es ist sehr gut. Nimm das doch einfach an. Auch die Zecke ist gut. Auch wenn sie uns nicht gefällt und auch wenn wir sie ja natürlich rausmachen, ist auch gut so, wenn wir die rausmachen. Da kann sie nicht krank werden. Ist das okay? Aber trotzdem, alles zusammengenommen ist gut. Lasst uns das doch ruhig gesagt sein. Bleibt ruhig dabei und lasst euch nicht verwirren. Aber was steckt dahinter? Jetzt, ich komme langsam auf die Zielgerade. Ich habe gesagt, ich bin ein bisschen länger leider. Sorry. Aber gibt eigentlich, und ich sage auch gar nicht alles. Was steckt noch dahinter? Ungesagt sagt die Schlange, doch sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben? Warum? Wie? Ja, was dahinter steht, dieses Gefühl ist doch, Gott hat doch alles gut gemacht. Gott ist doch voller Güte. Ja? Gott, wie kann er euch dann etwas verbieten, wo er doch gut ist? Naja, ja, das stimmt. Gott meint, wenn er doch gut ist, verbietet er mir doch etwas nicht, oder? Wenn Gott etwas verbietet, wie kann er dann gut sein? Die Güte Gottes wird in Frage gestellt, in Zweifel gezogen. Bis zu einer komischen Aussage. Mit diesem Ding, dass man erstmal so ein Wissen von Gott hat. Gott ist gut. Das steht über allem. Und wenn das so ist, dann, jetzt kommt es, dann kommt eine Folgerung. Dann kann er ja uns auch nichts, dann wird er uns auch nichts verbieten. Das ist durcheinander bringen. Gott verbietet oder gebetet, der Menschen sagt, ich sollte ja nicht von essen, um ihn in die Freiheit, in die Beziehung zu Gott zu halten. Nicht um ihn in die Unfreiheit zu führen, das andere, das führt in die Unfreiheit. Die Schlange stellt erstmal ganz plump was dar. Ganz plumpe Lüge macht sie erstmal. Ihr dürft doch nicht essen von allen Früchten. Natürlich ist das eine plumpe Lüge, da fällt die Eva natürlich gerade drauf rein und fängt ein Gespräch an. Plump. Aber so plump es ist, erinnert euch an den ersten Satz. Die Schlange aber war listiger. Und das ist eine List eigentlich. So eine plumpe Lüge erstmal reinzuwerfen, um ins Gespräch zu kommen, um diese Saat zu säen. Jetzt bin ich in Kontakt mit dem. Mit der Schlange, mit dem Widersacher, wie du das nennen möchtest, ist mir eigentlich völlig egal. Den Diabolos oder den Teufel, den Satanas oder wie auch immer. Du bist im Gespräch mit dem. Und du verteidigst Gott. Wie Eva. Klar. Und stellst dich dahinter an. Und ist aber irgendwie verwirrt. Und dann passiert noch was Zweites. Indem Eva darauf eingeht, ist sie nicht nur dabei, für ihn einzutreten, sondern jetzt denkt sie nach über die Güte Gottes. Wenn Gott doch gut ist, die Güte Gottes. Und sie wird selber, stellt sie sich, oder die Schlange stellt die Frau, die Eva, den Adam, in die Position, darüber zu urteilen. Wie ist das denn jetzt? Ist Gott wirklich gut? Der Mensch wird auf einmal so ganz hintenrum über Gott gestellt. Jetzt urteile. Du bist doch größer als Gott. Urteile selbst. Du kannst urteilen, ja. Du kannst über Gottes Wort urteilen, ja. Du weißt es besser, ne? Ja. Warum? Ich kann urteilen. Ich habe Erfahrung. Merken wir was? Das ist dieses Listige. Wie wir mit einer plumpen Lüge angefangen, aber es ist eigentlich alles eine List, wo wir aus der Beziehung rausgenommen werden sollen. Statt einfach sich unter das Gebot Gottes zu stellen, wird man selber der Richter über das Gebot Gottes. Statt sich unter den Aussagen zu stellen, wird man ein Richter darüber. Verführung, Verwirrung. Die Schlange war listiger. Der Hieb, nächste Hieb, der Axt ist angesetzt. Der Teufel gibt sich also nicht zu erkennen. Er verwirrt, er bringt durcheinander, er stellt Gottes Güte zur Disposition und er bringt den Menschen dazu, über das Gebot Gottes zu urteilen, sich also selber darüber zu stellen. Und dann kommt die ganz große Lüge. Und da zeigt es sich dann. Und Jesus bezeichnet den Teufel, den Satan, ist egal wie, als den Vater der Lüge. Genau das ist es. Jetzt kommt die Lüge. Er ist durcheinandergebracht, erstmal den Boden unter den Füßen weggerissen, Und dann kommt die Lüge und dann fallen sie darauf rein. Das große Lüge. Keineswegs werdet ihr des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Gott ist ein Lügner. Er ist ein Lügner. Und die Menschen bekommen die Verheißung, wie Gott zu sein, sein zu können. Der Mensch wird es letztendlich besser machen als Gott. Und das ist ja immer wieder. Letztens hast du Horst seine Predigt hat ja mal drauf, wir unterhalten uns öfters mal, hat er mit diesen so Zeitthemen mal so anzusprechen, er nannte dann den Transhumanismus. Was ist eigentlich Transhumanismus? Transhumanismus heißt im Kern nichts anderes wie, der Mensch ist eigentlich so, nur nicht perfekt, nicht gut. Er kann verbessert werden, durch den Geist des Menschen, durch die Technik. Das heißt, das steckt dahinter. Stimmt das? Und Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das ist die Wahrheit. Wir Menschen, wir sehen es doch, wir bringen doch alles durcheinander. Unsere Umweltzerstörung und was weiß ich was, die Kriege, die jetzt hier wieder Ukraine-Kriege, über Menschen sterben. Das ist doch das, was wir Menschen hinkriegen. Aber auf die Wissenschaftler, da vertrauen wir dann auf die großen Konzerne, die uns dann alles Mögliche versprechen, damit sie vielleicht auch reicher werden. Und so, denen vertrauen wir. Wir sollten lieber Gottes Wort vertrauen, den Aussagen, die Jesus getan hat. Den sollten wir vertrauen, nicht irgendjemand anders, nicht irgendwelchen Menschen, nicht irgendwelchen, ja, Menschen, die auch irgendwelche Interessen haben. Zitat von Bonhoeffer, Anführungszeichen unten, okay. Das ist die letzte Auflehnung, die möglich ist, dass die Lüge, die Wahrheit als Lüge ausgibt. Das ist der Abgrund der Lüge, dass sie lebt, weil sie sich selbst als Wahrheit setzt und die Wahrheit als Lüge verurteilt. Alles umgedreht. Genauso ist es. Eva, was machst du bloß? Es verführt. Ja, es ist dieser Anreiz, es ist verführen. Wie ich es gerade eben gesagt habe, den Boden irgendwie wegreißen. Und es ist ja so schön, die Verführung. Was machst du bloß? Warum lässt du dich denn verführen? Wie hätte eigentlich Eva reagieren sollen? Und es ist ganz schön, es gibt eine schöne Geschichte, auch im ersten Buch Mose. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wo, irgendwo in der 30, 37, 36. Da gibt es einen Mann, der heißt Josef. Und der war ein Bediensteter von einem Mann in Ägypten und hat er so die Hausarbeit gemacht und dann kommt die Frau des Hauses, der Mann ist nicht da. Sie sagt zu ihm, komm her, komm zu mir mit ins Bett. Das ist schön, aber der ist nicht da. Verführung. Der wird wahrscheinlich eine schöne Frau gewesen sein. Die wird nicht, sonst ist es keine Verführung, bitte. Die wird hübsch gewesen sein, wird vielleicht klug gewesen sein, wird vielleicht hier, Entschuldigung, die Schlange wollte ich gerade so nachmachen. Nein, das ist eine Verführung, natürlich ist das eine Verführung. Und wie war die Reaktion? Und das war eigentlich die richtige Reaktion. Der hat was daraus gelernt. Der hat nicht gesagt, ja, jetzt diskutieren wir mal, jetzt gucken wir mal. Also du bist ja ganz nett. Und, nee, sagt, nein, ich sündige nicht gegen meinen Gott. Und er fängt an und haut einfach auf die Frau, reißt noch an ihn ran und der haut einfach ab, dass alle Kleider zerreißen und der will nur zusehen, ab, weg. Genau, das ist das Richtige. Wenn diese Verführung, wenn diese Sünde lauert, dann weg, hau ab. Das ist das Beste, was man machen kann. Fall doch nicht darauf rein. Hau ab. Sünde. Die eigentliche Sünde ist ja die, dass der Mensch sein will wie Gott. Ich werde jetzt sein wie Gott, das ist ja das Schönste überhaupt. Einen hervorzuheben. Es ist immer schön, Lob auszusprechen. Auch wenn das dann zu viel oder wenn man einer so gedrängt wird, so, dann kann man einen ja noch weiter erheben und man fühlt sich so toll und man fühlt sich, oh, ich bin da, Ich bin ja besser als die anderen. Nee, ist auch nicht besser als die anderen. Ich sage das so oft, ich bin genau so ein Drecksack wie alle anderen, die auf der Straße rumlaufen. Bin ich besser. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin verführbar und ich tue Sünden und ich lade Schuld auf mein Leben auf. Ich bin nicht besser. Keinster Weise. Ich versuche es zu erkennen, aber ich falle auch immer wieder hin. Genauso wie die Eva und der Adam. Adam, wo bist du eigentlich? Ich habe gesagt, ich will auf den Adam noch zu sprechen kommen. Wo ist der eigentlich, der Adam? Ich habe es in einer Auslegung gelesen, ich habe es nicht nachkontrolliert, aber es gelesen, und er aß, das ist eigentlich das Einzige, was wir hören von ihm. Im Hebräischen ist das nur ein Wort. Er nimmt überhaupt nicht seine Verantwortung wahr. Er ist der Erste, der die Verantwortung hätte. Er schlängelt sich weg und er aß. Er müsste sich eigentlich vor seine Frau stellen, vor die Eva stellen und sagen, komm Eva, komm, das ist eine Schlange, die kann nicht reden. Da ist jemand anders, der hier redet. Und Gott ist es nicht, denn er hat um was anderes gesagt. Komm, wir machen uns hier vom Acker. Das hätte er machen sollen. Und er drückt sich einfach weg. Das machen Männer heute leider auch oft. Drücken sich einfach weg. Das ist schade, es sollte nicht so sein. Sie sollten eigentlich vorne stehen und die Frauen und die Familie und alles in Schutz nehmen. Das ist nicht umsonst, dass das steht so oft in der Bibel drin. Adam, wo bist du? Eva, was tust du? Und das ist eigentlich ein Bild für uns, für jeden von uns. Was tust du eigentlich, Peter? Wo bist du eigentlich, Peter? Und du kannst es von dir auch sagen. Wo bist du eigentlich? Was machst du eigentlich? Lässt du dich hier verführen? Warum haust du nicht ab? Ich habe mich das schon oft gefragt, wenn ich wieder irgendeinen Mist gemacht habe. Ich habe mir das doch schon so oft vorgenommen. Und ich weiß doch, wie es funktioniert. Gibt es keine Lösung? Doch. Und es gibt eine ganz tolle Lösung. Und da komme ich auf euer Lied zurück. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Ich muss nicht besser sein, ich muss mich nicht besser machen, ich muss mich nicht verstellen, ich muss keine Maske aufsetzen, ich muss nicht tun, als wenn ich irgendwie wer wäre, der Superman hier, diese ganzen Superhelden. Ich bin kein Marvel-Superheld, nein, ich bin ein ganz normaler, früher sagt man Otto normal, ich bin nicht besser und ich hier stehe ich einfach und ja, ich kann zu dir kommen. Wie durch einen Menschen, Römer 5, wie durch einen Menschen, Adam, durch Adam kommt die Sünde in die Welt, nicht durch Eva. Ja, er hat die Verantwortung. Wie durch einen Menschen die Sünde, das steht in Römer 5, Adam, nicht die Eva, der Adam wird genannt. Wie durch einen Menschen, den Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist, so kommt durch einen Menschen das Heil in die Welt, durch Jesus Christus. Und den brauchen wir. Und an ihn dürfen wir uns festhalten. Und das ist das Gute. Und später wird dann mal gesagt, wenn du sagst, du sündigst nicht, dann machst du Gott zum Lügner. Ja, wir sind nicht besser. Wir sündigen nach wie vor. Aber wir sind besser dran. Wir haben das Blut Jesu, das uns reinigt. Und ja, jetzt habe ich lange geredet, aber wenn wir das mitnehmen, passt auf, verführt, ergibt sich nicht zu erkennen. Und immer wenn du durcheinander gebracht wirst, Durcheinanderbringer, Diabolos, pass auf. Immer wenn hier das Wort Gottes in Frage gestellt wird, pass auf. Und hau lieber ab. Das ist oftmals besser. Und such deine Zuflucht bei Jesus oder dem Blut Jesu. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir da. Okay. Soweit. Ich habe jetzt nicht geguckt, was für Lieder ihr habt. Ich glaube, ihr seid jetzt dran mit zwei Liedern noch, ne? Das ist schön.